Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass es die Mauer nicht mehr gibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sagen alle. Wir sehen allerdings ja leider, welche Folgen das Ereignis auch heute noch spürbar für uns hat.
Heute vor 58 Jahren begann ja der Mauerbau in Berlin. Wir werden uns genau in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, darüber unterhalten. Also keine reine Geschichtsstunde, sondern eine sehr aktuelle Debatte über Stimmung in diesem unserem Lande. Vor 58 Jahren begann ein dunkles Kapitel dieses Landes, ein dunkles Kapitel auch gerade für diese Stadt, aus der wir senden, für Berlin. Und es begann mit dem Geräusch von Presslufthammern, ein Geräusch, das der RIAS-Reporter damals am 13. August 1961 bei seinem Live-Bericht vom Brandenburger Tor eingefangen hat.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslufthammer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter.
Heute vor 58 Jahren begann damit der Bau der Berliner Mauer. Stefan Gosepart, Philosophieprofessor in Berlin, ist mein Gast heute, der diese Mauer noch sehr gut kennt, allerdings von der angenehmeren Seite, West-Berlin, richtig?
Genau, da bin ich damals als Student hier in diese Stadt gekommen und habe das auch erlebt. Natürlich nicht nur in der Transitstrecke, sondern weil wir Studenten damals im Nachfolge der Regelung von Willy Brandt auch regelmäßig in die DDR reisen konnten, allerdings mit Visum, aber eben vor allem häufig nach Ost-Berlin.
Wir gehen ja eigentlich langsam in die historische Phase. Also gerade wenn man sich anschaut, diesen Punkt des Beginns dieser Phase des Mauerbaus. Die Mauer ist länger weg, als sie gestanden hat. Dieses Datum haben wir im letzten Jahr feiern können. Man muss also auch mittlerweile jüngeren Leuten schon sehr genau erklären, was das eigentlich war und was das in der konkreten Realität bedeutet hat. Aber Sie haben es ja schon angedeutet, als wir uns hier gerade begrüßt haben. Das gilt für den Bau der Mauer, aber für den Fall der Mauer, die Phase, die danach kam, haben wir ja gerade fast schon das Gegenteilige. Wir haben nach meinem Eindruck im Moment eine Debatte 30 Jahre danach, wie wir sie so stark nie hatten, was das eigentlich bedeutet, diese Wende, die Wiedervereinigung, wie gelungen sie ist, wie nicht gelungen sie auch ist. Warum jetzt, warum erst jetzt?
Also meine Diagnose wäre, dass wir die kulturellen Auswirkungen des Eingemauertseins, und das hat eben mit dem Bau der Mauer tatsächlich zu tun, die waren eben eingeschlossen in gewisser Weise, die haben wir unterschätzt. Wir haben gedacht, es geht um ökonomische Fragen, es geht vielleicht auch um politische Fragen. Und die deutsche Einigung hat das versucht, mehr recht als schlecht vielleicht, aber trotzdem mit all den Problemen, die wir dauernd diskutieren, ökonomische Ungleichheit im Osten. Aber was man, glaube ich, lange übersehen hat, ist natürlich, dass die andere kulturelle Erfahrung hatten. Nehmen wir mal meine Person jetzt nur als Beispiel. Ich bin Babyboomer, ich bin sozusagen nach 68 kulturell aufgewachsen und sozialisiert worden, wo es im Westen doch eine große Freiheit gegeben hat infolge von 68. Also Sex, Love and Rock'n'Roll, politische Demokratisierung wagen, wirtschaftlicher Wohlstand, der jetzt schon ziemlich absehbar war, also ein gewisses Sicherheitsgefühl. Insofern doch relativ privilegiert aufgewachsen im Westen. Und das geht natürlich für Leute im Osten ganz anders. Und zwar nicht nur wegen der wirtschaftlichen Lage, die eindeutig schlechter war, sondern weil sie kulturell also genau diese Umbruchserfahrung, die für uns wichtig war, gar nicht mitgemacht haben. Und jetzt natürlich nach der Einigung dann nochmal sozusagen in diese Sache nachholen mussten. Ich weiß nicht genau, ob der Terminus genau stimmt. Und kaum war das geschafft, kam die Globalisierung, dann mussten sie nochmal sich kulturell umstellen. Das sind schon ganz hohe Ansprüche und ganz viele Wechsel, die natürlich eine Belastung sind und das verständlich machen, warum die Identitätspolitik so im Kommen ist.
Die politisch aufgenommen wird von interessierten Kreisen. Vollende die Wende, Wende 2.0, das sind AfD-Slogans, in denen jetzt stattfindende Landtagswahlkämpfen in Brandenburg und in Sachsen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor etwa einer Stunde gesprochen im Schloss Bellevue und er hat mit Blick auf damals, aber auch mit Blick auf heute gewarnt und gemahnt. Hören wir ihn mal.
Erinnern wir uns selbst und andere immer wieder daran, wer die Menschenwürde mit Füßen trat, der stand 1989 auf der falschen Seite der Geschichte. Mit derselben Gewissheit sollten wir sagen, wer Mitmenschen verunglimpft und bedroht, wer das Gift des Hasses in die Sprache und in die Gesellschaft trägt, der steht auch heute auf der falschen Seite. Wenn politische Gruppierungen im Wahlkampf versuchen, das Erbe von 89 für ihre Angstparolen zu stehlen, dann ist das sogar, wie ich finde, eine perfide Verdrehung von Geschichte.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor wenigen Minuten in Schloss Bellevue. Die Abkürzung AfD fällt nicht, aber die Adresse ist klar.
Richtig. Und er hat recht, wie ich finde. Das ist perfide. Da ist eine politische Dimension dabei. Die AfD macht sich natürlich dafür stark zu sagen, die Bevölkerung der DDR, der Ex-DDR, die neuen Bundesländer sind unterrepräsentiert. Das ist dieser politische Diskurs, die Eliten und wir die unterrepräsentierte Bevölkerung. Das ist wieder der Slogan auch von 89. Wir sind das Volk und wir sind aber nie richtig als Volk wahrgenommen worden. Das ist sehr politisch. Aber die kulturelle Dimension geht ja damit einher, denn die AfD macht sich ja dafür stark, wer das Volk ist, wird ja identitär bestimmt, das sind eben die Deutschen und nicht die Migranten und so weiter. Und da kommt eben eine Überlagerung, die 89 da natürlich so gar nicht drin war. Mhm.
Aber gleichzeitig ist es natürlich für einen westdeutsch sozialisierten 68er wie Frank-Walter Steinmeier vielleicht natürlich auch ein bisschen einfach, das so festzustellen, aus Schloss Bellevue heraus zu sagen, wenn es diese Stimmung nicht gäbe, hätte die AfD damit ja überhaupt kein Wasser auf ihre Mühlen.
Ja, nur ist das natürlich jetzt sehr interessant festzustellen, wieso es diese Stimmung gibt und ob die Stimmung nicht auf eine gewisse Weise auch erzeugt wird. Das ist ja sozialwissenschaftlich nach wie vor noch nicht ganz klar. Soweit ich die Untersuchung kenne, geben die keine eindeutigen Ergebnisse. Die Erklärungen variieren eben zwischen sozialer Erklärung, ökonomisch eben Ungleichheit, zwischen kultureller Erklärung, die ich gerade angedeutet habe, und dann eben aber auch politischer, nämlich mangelnde Repräsentanz in den gesamtdeutschen Gremien und natürlich auch in den kosmopolitischen Gremien weltweit. Das sind drei Erklärungen, die, glaube ich, alle drei was für sich haben. Die DDR-Bevölkerung hat nach dem Fall der Mauer natürlich Demokratie zum Teil nicht so positiv wahrgenommen, wie wir das im Westen tun konnten. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine Enttäuschung mit den politischen Institutionen.
Zumal Sie natürlich auch eine Phase erlebt haben, und ich glaube, Sie haben das anfangs auch mit diesem Stichwort der Globalisierung angesprochen, die ja für alle etwas schwierig war. Es kam die Wende, es kam die Wiedervereinigung, aber es kam ja auch gleichzeitig der Siegeszug, ich sage es jetzt mal vereinfacht, des Neoliberalismus. Mhm. Also ein ganz starker Zurückbau auch von dem, was man als Gemeinschaftsaufgabe und als Gemeinschaft empfindet. Das heißt, dieses Zurückgelassensein, dieses Entsolidarisieren kam ja als globaler Effekt ganz stark dazu.
Richtig, es gab aber die Globalisierung ist schon älter, aber da ist die Globalisierung für uns sehr stark spürbar geworden, sowohl wirtschaftlich, Sie haben das angesprochen, wie politisch, also die EU übernimmt viel stärker politische Aufgaben. Auch da würde ich jetzt wieder sagen, von der kulturellen Westprägung her, wie ich sie zum Beispiel erlebt habe, sind wir eher Kosmopoliten und nehmen das erstmal positiv wahr. Ich bin kein Freund des Neoliberalismus, da gibt es wirtschaftlich sozusagen eine andere politische Agenda, die ich vertreten würde. Das hat sich ja auch erst nach einer Weile herauskristallisiert und da gibt es natürlich auch Gegenbewegungen. Aber wenn man aus anderem kulturellen Umfeld geht, dann ist die Herausforderung doppelt. Eben einerseits die neoliberale Wende und andererseits die kosmopolitisch-kulturelle Wende, die auch nicht immer geteilt wird. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems.
Integriert doch erstmal uns. Das ist ein Satz, das ist ein Gefühl, das die sächsische Integrationsministerin von der SPD einmal ausgedrückt hat, stellvertretend für viele Ostdeutsche. Und da richtete sich der Blick auf die Flüchtlinge und Migranten in diesem Land. Wir haben heute Morgen mit der Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan gesprochen, die gerade ein Buch vorgelegt hat. Der Titel lautet Die postmigrantische Gesellschaft und die eine interessante Brücke baut.
Es geht darum, sichtbar zu sein. Es geht darum, eine Stimme zu bekommen, gleichberechtigte Teilhabe garantiert zu bekommen und nicht dauerhaft auf ungleichen Positionen im Grunde genommen verankert zu bleiben. Die Ostdeutschen sagen, seit 30 Jahren gibt es immer noch die eklatante Ungleichheit. Die ist tatsächlich auch nachweisbar, wenn man auf Vermögensungleichheit schaut, wenn man auf Rentenniveaus schaut oder auch auf Armutsdaten. Ähnliches haben wir auch für Migrantinnen noch in viel stärkerer Form. Und die Frage ist, die sich dann eben an die Gesellschaft stellt, sind wir tatsächlich so eine moderne Demokratie, wenn wir es nicht schaffen, Ungleichheiten für bestimmte soziale Gruppen auszuebnen? Und wenn diese Ungleichheiten sich stetig weiter manifestieren, stimmt offensichtlich etwas mit unserem Selbstbild nicht.
Die Aussage von Naika Forutan, Integrationsforscherin. Und sie macht damit ja etwas Interessantes. Sie versucht ja zu versöhnen, statt zu spalten zwischen Migranten auf der einen Seite, Ostdeutschen mit ihren Erfahrungen auf der anderen Seite. Frage an meinen Gast heute, an den Philosophen Stefan Gosepart. Gehen Sie da mit? Würden Sie diese gedankliche Brücke mitbauen oder ist die sehr konstruiert?
Ich finde, womit sie vollständig recht hat, ist zu sagen, es geht darum, Gleichheit in dieser Gesellschaft herzustellen. Und jetzt muss man sich deutlich machen, dass wir hier in zwei Dimensionen von Gleichheit reden. Das ist jetzt auch Teil dessen, worüber ich arbeite. Nämlich einmal um ökonomische Gleichheit. Da haben wir ja nicht das Versprechen, dass alle gleich viel verdienen. Aber es ist klar, dass alle ökonomisch die Chancen haben sollen, ihr eigenes Leben durch ihre eigene Arbeit verdienen zu können. Und das ist natürlich auch nicht immer gewährleistet. Und da gibt es Probleme. Und diese haben was mit natürlich Migration und auch mit Ostdeutschland zu tun. Aber es gibt die andere Gleichheit, die jetzt zum Teil viel wichtiger ist, dass jemand unabhängig von seinem Einkommen als gleichberechtigter Bürger, Bürgerin in dieser Gesellschaft anerkannt werden sollte. Und das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Und ich finde, das muss man sich klar machen, dass die beiden Dimensionen überlappen können, aber nicht müssen. Es könnte auch einen reichen Migranten geben, der trotzdem als Schwarzer zum Beispiel ausgeschlossen wird, weil man das ihm vielleicht nicht sofort ansieht, dass er reich ist. Und jetzt geht es darum, und das ist schwierig zu machen. Wie erkennen, anerkennen, das ist das Stichwort, wie kennen wir ihn als Gleichen in unserer Gesellschaft an? Durch welche Arten von Handlungen und symbolische Akte deuten wir das an, machen wir das deutlich?
Mhm. Aber ich höre bei Ihnen raus, dass Sie sagen, dass es da Defizite gibt.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind keine Gesellschaft, in der alle gleiche Teilhabe haben am öffentlichen Leben. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, in der Tat zum Beispiel vom Migrationshintergrund. Und jetzt ist eine These dieses Buches, dass es nicht nur das ist, sondern dass es diese Ungleichheiten vorher schon gegeben hat und dass die Migrationswelle dazu eben nicht wesentlich beigetragen hat. Ich bin nicht sicher, ob ich das nicht etwas überspitzt finde. Ich würde sagen, die Migrationswelle hat dazu beigetragen.
Also die jüngste jetzt.
Ja, 2015, also die Aktion von Angela Merkel, die Flüchtlinge reinzulassen. Das hat nochmal für eine gesellschaftliche Aufregung gesorgt, die dieses Bewusstsein dafür, dass Leute unterschiedliche Hintergründe haben und deshalb unterschiedliche, sage ich mal, Standing in der Gesellschaft verschärft haben. Und jetzt gibt es einen Kampf darum, wer irgendwie die Vorherrschaft hat, wer derjenige ist, der es in der Gesellschaft zu sagen hat.
Mhm. Aber das Interessante ist ja, dass, also wenn wir mal wieder diese beiden Vergleichsgruppen aufnehmen, die migrantisch geprägten Deutschen, das ist ja auch immer schwer zu formulieren. Ja. Was ist jemand, der Enkel eines hier aus der Türkei angewanderten, damals als Gastarbeiter bezeichneten Großvaters ist? Ja? Ja. Aber nehmen wir mal also dieses Migrantische als Stichwort. Da hat dieses Land, das ja sich lange dagegen gewehrt hat, Sie haben vorhin schmunzeln müssen, als ich gesagt habe, in diesem unserem Lande, damit habe ich ja eine Formulierung von Helmut Kohl aufgenommen, der ja immer gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland.
So ist es, ja.
Politisch ist das ja als Eingeständnis erst im Prinzip seit 15, 20 Jahren.
Genau.
In der Mitte angelangt, auch bei vielen in der Union nach wie vor nicht. Dass es da Schwierigkeiten gibt, könnte man ja noch nachvollziehen oder auch gesellschaftliche Prozesse. Aber gerade bei den Ostdeutschen gab es ja nie einen Zweifel daran, dass dieses Land ein Land ist. Die Brüder und Schwestern im Osten, um nochmal Helmut Kohl zu zitieren. Ja, ja. Das war vielleicht auch immer etwas pathetisch, aber dennoch auch trotz dieser Rhetorik und auch trotz dieses Bewusstseins funktioniert es offenbar nicht.
Ja, das ist interessant. Also hier zeigt sich eben, dass die identitäre Logik auch nicht greift. Also in der Tat, weil sie Deutsche waren und sind, sollte man denken, gibt es überhaupt, was die soziale Anerkennung angeht, überhaupt keinen Unterschied. Und de facto hat es das aber häufig gegeben. Ja. Und das heißt, unser sozialer Anerkennungsbarometer funktioniert viel sensibler und nicht klar einfach nur nach nationalen Identitäten oder Migrationshintergrund. Ich finde, in der Hinsicht ist das die These wichtig, dass wir sagen müssen, wir müssen eigentlich gleiche Teilhabe und gleiche soziale Anerkennung im öffentlichen Raum schaffen. Und Migration, Nicht-Migration ist nur ein Faktor davon. Es gibt viele andere. Die Schwierigkeit, die ich nur sehe, ist in gewisser Weise immer, wie macht man das? Die Forderung ist leicht erhoben. Ich erinnere immer so ein bisschen polemisch daran, wenn die katholische Kirche früher in den 50er, 60er Jahren so gesagt hat, ah ja, wir müssen die Frau am Herd auch sozial anerkennen, dann brauchen wir nichts zu machen, dann ist die doch auch glücklich. Ja. Mhm. Aber ich meine, erstens ist das eine bisschen absurde Forderung, aber zweitens funktioniert das auch nicht so dadurch, dass die katholische Kirche das sagt, entsteht die soziale Anerkennung nicht. Hier zum Beispiel entsteht soziale Anerkennung darüber, dass man einen Beruf hat, in dem man Geld verdient. Mhm. Ja. So sind die sozialen Mechanismen und die kann man eben nicht durch Sonntagsreden oder durch politische Aktionen allein steuern. Das macht es so schwierig.
Und die kann man vielleicht auch nicht nur aus der Mehrheitsgesellschaft, aus Eliten heraus sozusagen sich zur Agenda machen, sondern neben der Bringschuld gibt es in gewisser Weise ja auch sowas wie eine Hohl Schuld. Sie haben das Stichwort Identitäten ja auch häufig genannt, was wir ja in jüngerer Zeit stark beobachten, ein Trend auch aus den Vereinigten Staaten der Identitätspolitik, also wo man sich ganz stark auf seine Wurzeln besinnt. Die Ostdeutschen, die sich als Ostdeutsche wahrnehmen, die Migranten, die sich als Migranten wahrnehmen. Das ist wahrscheinlich im Sinne des Empowerment möglicherweise wichtiger Aspekt, aber hat natürlich auch schon wieder Spaltungspotenzial. Mein Ideal wäre eigentlich 82 Millionen Citoyens in diesem Lande, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und sich darauf verständigen können.
Ja, das als Ideal klingt das erstmal gut, sozusagen, dass man in gewisser Weise blind ist. Ich gucke gar nicht, wer der Gegenüber ist, ob der weiß, schwarz ist, welche Sexualität der hat. Nehmen wir eine andere Art von Identitätspolitik, die ja in gewisser Weise sehr erfolgreich war, Lesben, Schwule, und die irgendwie auf diese Art von sexueller Identität Wert gelegt haben und sich damit ja in dieser Gesellschaft, wenigstens in den liberalen Zirkeln, sehr stark durchgesetzt haben. Hier sieht man, bestimmte Bewegungen schaffen was, aber man sieht auch sofort, und das ist ja da immer diskutiert worden, erst wenn wir diese Gleichheit haben, können wir wirklich diese Neutralität, diese Blindheit anlegen und sagen, wir interessieren nicht mehr dafür. Solange wir Ungleichheit haben, müssen wir uns dafür interessieren, dass bestimmte Leute benachteiligt werden und dagegen versuchen, was zu tun.
Wie umgehen mit der AfD? Diese Frage steht sehr häufig im Raum, ja auch schon in dieser Sendung, in unseren Gesprächen immer wieder. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich dem Kampf gegen rechts verschrieben hat, hat dazu heute Handlungsempfehlungen vorgestellt. Wie die aussehen, das hören wir jetzt. Meinem Gast Stefan Gosepart und mir zugeschaltet ist Sebastian Engelbrecht, der bei der Pressekonferenz war. Was können Sie uns denn berichten? Was sind die Empfehlungen?
Ja, es ist der Versuch, die AfD in einem neuen Licht zu sehen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung und ihr Geschäftsführer Timo Reinfrank sagen, die AfD ist eine modernisierte neue Form der NPD und deshalb muss man entsprechend mit ihr umgehen. Die AfD diffamiere zivilgesellschaftliche Organisationen, demokratische Akteure, versuche sie mundtot zu machen. Da wurden Beispiele genannt, etwa aus der Frauenarbeit, aus der Jugendarbeit, etwa das dann auf der Webseite der AfD beim Frauentag steht, schreibt dann ein AfD-Abgeordneter aus einem Kommunalparlament, ach, Frauentag, das ist für mich mal wieder Gelegenheit, in den Puff zu gehen. Das sind Einschüchterungen. Die AfD fordert eine Neutralität in der Jugendarbeit und das ist dann für sie ein Vorwand, die Finanzierung einer Jugendarbeit, die sich gegen rechts engagiert, nicht zu unterstützen. Also da verschiebt sich das politische Spektrum und da verschiebt sich das politische Klima. Und das nimmt die Amadeo-Antonio-Stiftung zum Anlass dafür, Handlungsempfehlungen zu geben, um zu verhindern, dass sich dieser Trend der Einschüchterung der Zivilgesellschaft fortsetzt. Nötig sei jetzt ein gesamtgesellschaftlicher Konsens zur Ächtung der Rechtsradikalen, also der AfD. Die demokratischen Parteien müssten sich miteinander darüber verständigen, dass ein Anbiedern an die AfD sie nur stärke. Und dann gibt es also eine ganz konkrete Empfehlung, diese Organisationen in der Jugend, Frauenarbeit, zivilgesellschaftliche Organisationen, Wohlfahrtsorganisationen sollten sich eine klare Satzung geben mit einem klaren Leitbild. Sie sollten sich unmissverständlich zu den demokratischen Grundwerten positionieren. Und auf dieser Grundlage könne man dann Anfeindungen durch die AfD besser widerstehen. Und so könne man auch versuchen, dann besser entgegentreten von der AfD vereinnahmt zu werden.
Also ganz klar die Idee eines Cordon sanitaire. Also man will sozusagen im Prinzip eine ganz klare
Abschottung gegen rechts, genau. Aber die Frage ist natürlich, erstens, wird man in den restlichen demokratischen Parteien einen solchen Konsens herstellen? Das sehe ich schon, dass das möglich sein wird. Aber die andere Frage ist natürlich, solange die AfD nicht als verfassungsfeindlich klar eingeordnet ist und auch nicht verboten ist, wird es ja bestimmte Räume geben, in denen sie sich durchaus äußern muss. Sie ist ja im Bundestag vertreten, sie sitzt in den Landesparlamenten und wird jetzt in den nächsten Landtagswahlen da ja auch schwere Gewinne einfahren, so steht zu befürchten. Insofern wird das schwierig sein. Man muss die demokratische Auseinandersetzung mit dieser Partei suchen. Und deshalb ist mir nicht so richtig klar, was diese jetzigen Vorschläge eigentlich anderes sind, als das, was die Parteien zumindest auch schon die ganze Zeit versuchen, indem sie sich abgrenzen gegen die AfD.
Die Frage ist ja, ob die Parteien, vor allem die bürgerlichen Parteien in den ostdeutschen Ländern, wo die AfD jetzt so große Erfolge möglicherweise einfahren wird, ob die stark genug sind, sich auch weiterhin so deutlich abzugrenzen setzen, wie sie das bisher getan haben. Wenn ein Wahlergebnis meinetwegen in Sachsen 24% der AfD zuspricht, dann ist die Frage, ist die CDU dann noch in der Lage, sich so klar abzugrenzen? Insofern denke ich schon, dass das ein strategisch wichtiger Moment ist, in dem die Amadeo-Antonio-Stiftung jetzt diese Handlungsempfehlungen weitergibt.
Mhm. Es gibt ja die AfD wahrscheinlich noch weniger, als es die SPD oder die CDU gibt. Wir erleben ja gerade unglaubliche Richtungskämpfe, Flügelkämpfe. Sebastian Engelbrecht, aber die Antonio-Stiftung kommt schon zu dem Ergebnis, unterm Strich kann man die AfD so beschreiben, trotz aller möglicherweise doch gemäßigterer Stimmen, die es da gibt.
Ja, die Stiftung sagt einfach, es hat sich eine Verschiebung nach rechts ergeben und das heißt, es ist jetzt Schluss mit der Abwägung, wie können wir mit ihnen ins Gespräch kommen, muss man nicht eventuell doch auf sie hören und sozusagen phänomenologisch darauf reagieren. Nein, sozusagen, es ist Schluss damit, wir können uns nur noch abgrenzen. Also je weiter die AfD nach rechts rückt, desto deutlicher müssen wir uns abgrenzen. Und das heißt dann im Einzelnen zum Beispiel gegen Shitstorms, gegen Hassreden in den sozialen Medien sich verwahren, in Parlamenten die AfD sozusagen kurz und knapp nur abfertigen, nicht dazu beitragen, dass sie Skandale in den Parlamenten groß aufziehen kann, sachlich und bestimmt sie kurz sozusagen abfertigen. Und dann gibt es Empfehlungen im Einzelnen, wie man sich in der Kinder- und Jugendarbeit, in den Schulen, im Kulturbetrieb entsprechend mit der AfD
Das scheint mir aber auch nochmal wichtig zu sein, jenseits der parteilichen Auseinandersetzung, dass es natürlich viele Sozialorganisationen gibt, die viele Probleme an der Stelle haben. Und für die irgendwie Maßregeln zu geben, wie die sich abgrenzen, scheint mir total sicher und wichtig zu sein in dieser Gesellschaft.
Mhm. Einschätzung von Stefan Gosepart zu den Informationen von Sebastian Engelbrecht. Vielen Dank dafür. Umgang mit der AfD. Handlungsempfehlung der Amadeo-Antonio-Stiftung. Heute mit dem Philosophen und Professor Stefan Gosepart, der, und das ist meine Frage an Ihre Kindheit, bestimmt nicht immer schon Philosophieprofessor werden wollte, oder?
Nein, nein, das kann man nicht sagen. Also wenigstens am Anfang war das nicht ganz klar. Ist das natürlich auch zu risikoreich und Sie können sich vorstellen, was meine Eltern gesagt haben, als ich diese Idee das erste Mal am Tisch erwähnt habe. Um Gottes Willen, Junge, genau, kannst du nicht was Anständiges machen? Mhm. Aber
was war Ihr Kinderberufswunsch? Können Sie sich ja an irgendwas erinnern?
Beinahe peinlich. Ich damals zu meiner Zeit guckte man Flipper, diese Sende mit dem Delfin, und gab es einen Wasserschutzpolizei und das war so mein Jugendwunsch. Vor Pubertär wollte ich Wasserschutzpolizist werden, wegen des Bootes natürlich.
Ja, interessant.
Daraus ist nun gar nichts geworden.
Gut, auch kein Boot, das irgendwo am Wannsee auf Sie wartet.
Nein, schade. Gar nichts.
Genau. Ja, sonst, gut, das wäre ein anderes Thema. Wir haben gestern gesprochen über den Soli und die 10%, die den noch zahlen müssen. Gut, ich frage auch aus einem anderen Grund. Heute hat nämlich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die aktuelle Top-10-Liste der Ausbildungsberufe vorgestellt und etwas festgestellt. Nach wie vor gibt es die klassische stereotype Rollenaufteilung zwischen jungen Männern und jungen Frauen bei der Berufsauswahl. Zwei Beispiele. Fachinformatiker, Platz 3 bei Männern, Platz 33 bei Frauen. Andersherum, Friseur, Platz 7 bei Frauen, Platz 35 bei Männern. Es gibt aber, das kann ich noch dazu erwähnen, bevor wir es gemeinsam beklagen, eine kleine Entwicklung. Es gibt nämlich deutlich mehr Fachinformatikerinnen als noch im Jahr davor. Und es gibt auch mehr Männer an der Schere im Salon. Stefan Gosepart, Glas halb leer, halb voll?
Na, die interessante Frage ist doch offenbar, warum es diese... Ja, Stereotypen will man das vielleicht gar nicht nennen, denn das ist ja eine Wahl, aber trotzdem irgendwie sozusagen diese klassischen Berufsvorstellungen gibt, die sich auch so gehalten haben und die eben eine geschlechtsspezifische Konnotation haben, obwohl wir das ja heute gar nicht mehr sehen, warum das geschlechtsspezifisch sein sollte. Und warum es so zäh, so schwierig ist, das aufzubrechen. Ich meine, warum ist man überhaupt dagegen? Naja, man ist wahrscheinlich dagegen, dass es diese Stereotypen gibt, weil man denkt, Chancengleichheit wird da eingeschränkt. Mädchen werden in gewisse Bahnen gelenkt, Jungs werden in bestimmte Bahnen gelenkt und das ist gar nicht mehr nötig und dann für sich stehen alle Möglichkeiten offen. Also insofern ist es eine Verletzung von Chancengleichheit. Gleichzeitig vermute ich aber auch mal, dass wir natürlich auch mehr Flexibilität wollen und auch für bestimmte Berufe inzwischen, also gerade Lehrberufe, gibt es ja Mangel an Anwärtern. Da wäre es natürlich sogar ganz günstig, dass sich auch die vom jeweils anderen Geschlecht sozusagen dafür interessieren könnten.
Die Frage, die natürlich wahrscheinlich noch größer dahinter schlummert, ist Geschlecht denn wirklich ein gesellschaftliches Konstrukt, das sich dann also eigentlich in einer idealen Welt überhaupt nicht irgendwie bemerkbar macht, zum Beispiel bei der Berufswahl? Oder ist es doch so etwas wie eine Prägung, ja, durch die Natur, von der man erstmal ausgehen kann, dass sie zum Beispiel auch zu anderen Entscheidungen führt? Rosa, blau, ja. Autos, Schiffe.
Aber ich meine, das Erschreckende ist doch in gewisser Weise, wenn man das auch schon irgendwie sieht, wie Kinder erzogen werden und Kinder im öffentlichen Raum, dann ist es doch nach wie vor eben so, dass Mädchen mit Puppen spielen und Jungs irgendwie mit was anderem. Und das beginnt eben schon sehr früh in unserer Sozialisation.
Spielen Sie mit Puppen, weil Sie die Puppe kriegen?
Ja.
Oder kriegen Sie die Puppe, weil Sie sie wollen? Also das ist natürlich auch die Frage.
Die ich jetzt hier so nicht beantworten kann. Meine Vermutung wäre schon auch, Sie kriegen die. Und also das ist ein klares Angebot. Das ist sehr geschlechtsspezifisch gemacht. Filme so. Ein großer Teil der kulturellen Sozialisation läuft inzwischen über Bilder. Bilder sind massiv so geprägt, also nach wie vor Schönheitsideale, Mode. Das ist wahnsinnig geschlechtsspezifisch. Das ist irritierend, finde ich in gewisser Weise. Also,
wie erleben Sie das bei Ihren, jetzt sage ich es richtig, Studierenden? Mhm. Also merken Sie da, dass Sie mit Studentinnen andere Erfahrungen machen als mit Studenten, auch wie Sie in das Leben gehen, auch ins Berufsleben möglicherweise?
Also im Prinzip, denke ich, sind natürlich erstmal Philosophiestudierende eine besondere Spezies. Die sind schon in gewisser Weise.
Mit dem Weise, Beruf ist das sowieso schwierig.
So ist es, genau. Okay. Deshalb, genau, irgendwie. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man in eine Jura-Vorlesung gehen würde oder so etwas, dann im ersten Semester würde man geschlechtsspezifischere Teilung sehen, als man das in der Philosophie sieht. Andererseits ist es aber so, ich glaube, so könnte ich das auch sagen, Frauen sind dann auch in der Philosophie ängstlicher, scheuen mehr das Risiko. Es gibt schon den selbstbewussten Studenten, der sagt, ich riskiere das eben mal, das ist bei Frauen seltener zu finden.
Andrea Nahles, sie war zurück ganz kurz auf einer Bühne am Abend bei einem Vortrag in einem Benediktinerkloster in Rheinland-Pfalz. Stefan Gosepart, haben Sie sie vermisst bisher, die letzten Wochen und Monate?
Ja, schon etwas. Ich finde die Tatsache, dass sie so zurücktreten musste, doch auch ein Stück weit beschämend.
Mhm. Und haben Sie sie auch politisch vermisst als Stimme in diesem Land?
Ja, ich mache mir eher Sorgen um die politische Führung der SPD. Dass keiner mehr die Führung nach diesem Abgang übernehmen will, ist irgendwie ein schlechtes Zeichen für unsere Demokratie.
Es ist ja interessant, wie schnell es auch funktioniert, dass jemand, der so in der Öffentlichkeit auch beschossen wurde, kritisiert wurde, als nicht fähig charakterisiert wurde, dann nach so kurzer Abwesenheit, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir bei der SPD erleben, fast schon wieder als, naja, sowas wie Elder Stateswoman der SPD erscheinen. Ne?
Genau, und da hat die SPD ja nun mehrere, wenn man auch mal an Gabriel denkt, die dann von hinten natürlich dann auch immer ganz schön Druck ausüben, was das Führen der SPD jetzt auch nicht einfacher macht, wenn man zu viele Elder Statesmen oder Women da hat.
Also Andrea Nahles ist da aufgetreten und hat auch gleichzeitig angekündigt, erwarten Sie jetzt nicht mehr von mir, das war es jetzt auch einigermaßen, aber sie hatte offenbar nochmal das Bedürfnis zu einem Thema zu sprechen, zu dem sie eingeladen war. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau laut Grundgesetz und im wahren Leben. Das ist der Titel. Und sie hat dann unter anderem beschrieben, wie sie das in der SPD erlebt hat.
Ich bin dann immer in die Vorstände gekommen und dann war die Macht immer das flüchtige Reh. Also ich dachte, jetzt kommst du ins Präsidium, jetzt bist du aber am Hebel hier. Ne? Da haben dich die Jungs dann doch wieder aus vor dem Präsidium getroffen, nach dem Präsidium getroffen, unter sich getroffen. Ich war schon wieder draußen. Und das änderte sich natürlich logischerweise, als ich dann tatsächlich auch selber an die Spitze gekommen bin. Da gab es dann auch nicht so viele Zirkel mehr, wo ich nicht dabei war, aber dann doch zu viele.
Andrea Nahles.
Ja, hier geht es ja jetzt sozusagen um die Repräsentation von Frauen in der Politik und jetzt reden wir über eine dritte Art von Gleichheit, nach der ökonomischen und der sozialen geht es jetzt hier um politische Gleichheit und das hat interessanterweise doch sehr stark was damit zu tun, dass Frauen tatsächlich diese Rolle einnehmen, auch proportional vertreten sind im Parlament und in den Parteien, also Quotierung ist hier das Stichwort und das Interessante ist ja, bei vielen anderen Sachen würde man jetzt nicht sagen, dass alle Bevölkerungsgruppen, alle Minderheiten Identitäten, alle sexuellen Orientierungen genau proportional repräsentiert werden müssen. Aber bei Frauen ist das offenbar eine ganz wichtige Erfahrung, dass die tatsächlich in diesen Rollen sein müssen und diese Rollen ausüben müssen, damit sich das Männermachtgehabe, das beschreibt sie ja hier, dann tatsächlich ändert. Ich habe das an der Universität auch immer so erlebt. Nur dann, wenn es tatsächlich eine entsprechende Repräsentation von Frauen in den Gremien gibt, ändert sich das Sozialverhalten.
Ich hätte jetzt ja vermutet, so unter dem Aspekt der Gleichheit, dass Andrea Nahles eigentlich nicht klagen kann. Die SPD hat alle letzten Vorsitzenden der letzten 10, 15 Jahre gleich schlecht behandelt, auch Männer, ob Frauen. Ich will ihr ihre Beobachtung nicht absprechen, aber vielleicht doch nochmal darauf hinweisen, dass ja auch Andrea Nahles als eine galt, die das ganz offenbar auch ganz gut beherrscht hat, dieses Strippenziehen, diese Zirkel, hier mal was besprechen. Also ich meine, einer der geschassten Kurt Beck, ich glaube, und vor allem dann auch Franz Müntefering, die hatten auch ihre liebe Not mit der Andrea Nahles.
Richtig. Das sind jetzt die persönlichen Kämpfe, die da stattgefunden haben. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass sie selber früher auch gut ausgeteilt hat. Und jetzt darf sie sich nicht beschweren, wenn sie es auch wieder bekommt. Aber es bleibt natürlich die Frage in gewisser Weise, warum ist es für Frauen offenbar immer noch extrem schwer, Führungspositionen in der Wirtschaft und in der Politik einzunehmen? Und weshalb haben die, selbst wenn es ihnen gelingt, den Eindruck, in gewisser Weise von Männerbünden umzingelt zu sein? Und die einzige Gegenmaßnahme, die uns bis jetzt dazu einfällt, und die einigermaßen Erfolg verspricht, ist eben doch proportionale Repräsentation.
Wobei ja interessanterweise die politischen Parteien oder vor allem eine politische Richtung, nämlich die Konservativen, es ganz ohne Quote geschafft haben, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, dass wir jetzt eine CDU-Vorsitzende auch in der Nachfolge haben, dass wir eine EU-Kommissionspräsidentin haben. Das hat schon manchmal fast was Ironisches, oder?
Es ist zumindest erstaunlich, aber Angela Merkel kann sich offenbar gut durchsetzen und kann ihre Personalvorschläge bis jetzt wenigstens auch sehr erfolgreich platzieren. Gegen die Repräsentation der CDU-Abgeordneten im Bundestag, wenn ich das richtig verstehe, sind, glaube ich, nur 20% Frauen.
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin, war mein Gast heute. Herr Gosepart, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür,
dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank.